Auf die Plätze.
Fertig. Alle 4 Jahre versammeln sich die Völker der Welt zu einem friedlichen Wettstreit der Nationen. Glücklicherweise muss man bei uns nicht so lange drauf warten, denn in jeder Woche am Donnerstag gibt es Mal gucken das Filmdoppel mit mir, Ralf Döbele, und mit
Fabian Kurz. Ich freue mich wie immer auf euch und ich freue mich auf dieses Mal gucken Special.
Wieder mucho Special, denn in wenigen Stunden von nun startet endlich etwas, was eigentlich schon letztes Jahr hätte starten sollen, nämlich
die Olympischen Sommerspiele, die diesmal in Tokio stattfinden.
Und das ist natürlich Grund genug für uns auch mal zu sehen, was die Filmgeschichte an olympischen Filmen herzugeben hat. Da gibt es natürlich einiges und wir haben uns, glaube ich, auf zwei, sehr interessante Filme geeinigt im Vorfeld. Vielleicht ein Doppel, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte.
Unbedingt, ich auch nicht. Ein sehr ungleiches Doppel, aber so ungleich wie die Disziplinen manchmal sind beim Olympia. Und deswegen freue ich mich gleich auf diese filmische Olympiade.
Wo wir uns mit Chariots of Fire, die Stunde des Siegers, beschäftigen. Wahrscheinlich der Olympia-Film unter den Olympia-Filmen, vermutlich. Alleine wegen seiner Reputation. Und wir besuchen die Antike und treffen dort
Asterix und Obelix, die ihre Mission aufnehmen, die Olympischen Spiele zu gewinnen, gegen Brutus, gegen Caesar, um das Herz einer griechischen Prinzessin zu erobern. Harry, ich freue mich auf. Das ist ein Film, auf den habe ich mich so gefreut.
Das wird eine sehr spannende Stunde. Aber zuerst interessiert mich natürlich, Fabian, guckst du Olympia? Also sitzt du da vor dem Fernseher oder hat es eher weniger Bedeutung für dich, weil es nicht nur um Fußball geht? Wie sieht das denn aus?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wird mehr mich so ein bisschen auch dann irgendwann anspringen. Also es ist eher so, dass man dann Tatsache die Eröffnungsfeier guckt bestimmt. Dieses Jahr sind ja Tatsache auch wieder keine Zuschauer zugelassen. Es wird vermutlich auch nicht so schön wie damals. Ich habe Rio, als die Olympischen Spiele vor 5 Jahren waren in Rio de Janeiro, das habe ich geguckt, weiß ich. Natürlich nicht alles, aber einiges. Und natürlich London fand ich sehr interessant, weil da gab es ja auch diese schöne Eröffnungsfeier mit James Bond und der Queen und Take That. Und dann am Ende die Feier, wo dann noch Eric Idle von Monty Python kam und Always Look on the Bright Side of Life gesungen hat. Also es ist immer ein Event, das zu gucken, auch im Fernsehen. Aber ich glaube, alles werde ich mir nicht angucken. Aber auf jeden Fall Fußball. Da habe ich echt Lust drauf, weil letzte Olympische Spiele haben wir Silber geholt. Und Max Kruse von Union Berlin hat schon gesagt, wir, die letzten hatten Silber, wir holen uns Gold. Das will ich gern sehen.
Ja, das wünschen wir uns natürlich. Ich freue mich sehr auf den Speerwurf mit Johannes Vetter. Bin ich ein großer Fan und deshalb drücke ich ihm alle Daumen, dass er, wie er selbst angekündigt hat, auf jeden Fall mit einer Goldmedaille nach Hause kommen wird.
Oh, wow.
Und ansonsten hatte ich wirklich ein paar wahnsinnig schöne Olympische Spiele in der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, schon als Kind, Seoul 1988 waren meine ersten, wo ich wirklich vor dem Fernseher saß bei meiner Oma und zum ersten Mal wahrgenommen habe, was Olympia ist und dass das alle paar Jahre passiert und so. Und ich kann mich auch an tolle Winterspiele in Lillehammer erinnern. Aber ich glaube, meine liebste Olympiade war die in Sydney im Jahr 2000, weil irgendwie war das so eine freudige Stimmung, die einen aus dem Fernseher angesprungen hat. Und da habe ich wirklich fast alles geguckt. Also jeden Scheiß. Ein Radrennen um 2 Uhr morgens oder das Schwimmen in der Bucht um 8 Uhr morgens oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da war ich so heftig drin, dass als ich gemerkt habe, dass ich aufgrund einer persönlichen Verpflichtung die Abschlussfeier nicht würde live gucken können, hätte ich fast einen irgendwie Heulkrampf bekommen, so schlimm war das.
Echt?
Aber was heißt Heulkrampf? Ich habe es dann natürlich aufgezeichnet und habe es hinterher angeschaut, aber I was not amused, dass ich nicht live dabei sein konnte.
Dazu ist ganz witzig, ich kenne diese live, also gerade bei Olympia ist es dann oft so, dass man, oder gerade bei Sportarten gibt es ja dann einige, die da davor nichts wissen wollen, also die zeichnen sich das auf und blenden dann jegliche Nachrichtensendung aus, um halt nicht die Ergebnisse vorher zu erfahren. Und mir ist mal was passiert, dass ich, als ich noch in der Schule war damals im Informatikunterricht, liebe Grüße an der Stelle, mein Lehrer, der war Sportler und der hat, das waren die Winterspiele und dann habe ich da gesessen, habe dann mich umgedreht und gesagt, und sie gucken da bestimmt auch die Winterspiele. Deutschland hat heute 3 Goldmedaillen gewonnen. Er so, nee, das gibt's doch nicht. Wie kannst du mir denn die Ergebnisse sagen? Sag mal, hast du sie noch alle? Der ist aus allen Wolken gefallen.
Oh mein Gott.
Und da richtig im Sportfieber. Und es ist interessant, weil Tatsache, also zum Beispiel meine Oma, liebe Grüße, die, bei der läuft auch den ganzen Tag der Fernseher, wenn Olympia ist. Oder auch Wintersport auch. Also dieses, das ist ja auch was Schönes, sich vor den Fernseher zu setzen, abschalten zu können, seinem Land natürlich, wie auch beim Fußball oder bei anderen Sportarten, die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass man im Medaillenspiegel gut bei wegkommt. Und das ist schon ein Event, ganz klar. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, weil es ohne Zuschauer ist.
Ja, und natürlich ist Olympia inzwischen halt auch nicht mehr nur das reine, pure Sportvergnügen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion geht es dann mehr um Doping und Korruption und sonst irgendwie. Aber trotzdem springt dann diese Leidenschaft und das Feuer der Athleten selbst Gott sei Dank immer noch über. Meistens, für mich ist es auf jeden Fall so. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön an unseren beiden Filmen, dass die Olympia trotz der großen Unterschiede auch in der Art und Weise, wie es gezeigt wird, Olympia doch in einer sehr reinen, ursprünglichen Form irgendwie darstellen, wo es halt dann wirklich um persönliche Ambitionen geht. Und das andere wird natürlich auch, ist zwar da, aber es steht nicht so im Zentrum und es ist irgendwie ganz angenehm.
Es stimmt, also gerade bei jetzt, wo wir die Stunde des Siegers gleich besprechen werden, gerade da sehen wir Tatsache auch die Stunde des Siegers tatsächlich, in dem Sinne, dass wir weniger ein Land haben, was da gewinnt. So wie es, also wir hatten ja auch mal das Wunder von Bern als Sportfilm, wo es ja sehr um Deutschland ging. Und hier geht es Tatsache nicht wirklich um, wie ich finde, um Großbritannien als irgendwie jetzt Siegermacht, pardon für diesen Ausdruck, den ich falsch verstehen kann, bei den Olympischen Spielen, sondern Tatsache um Einzelleistungen.
Ja, das denke ich schon. Und das ist, glaube ich, auch, was mich an dem Film so interessiert. Ein Film, zu dem ich zum ersten Mal vor etwa 10 Jahren gekommen bin, weil ich da so eine Phase hatte, dass ich mir gezielt Filme angeguckt habe, wo ich den Titel kannte, aber die ich trotzdem noch nie gesehen habe. Und Chariots of Fire ist natürlich, muss man fairerweise sagen, inzwischen sicher bekannter durch die Filmmusik von Vangelis als für den Inhalt. Mhm. Ich hatte auch keine Ahnung, um was es geht, kannte aber natürlich die Musik, die auch bei unzähligen Sportübertragungen inzwischen und bei Parodien und in anderen Filmen verhackstückt wurde.
Dim, 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 dim. Nur damit ihr wisst, welcher Film das ist, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier Chariots of Fire sagen, dann denken eh alle, was? Und jetzt glaube ich, machen alle,
Ja, ich glaube auch, Also so die ursprünglichste aller Slow-Motion-Sequenzen, bevor Baywatch das alles wegradiert hat. Sehr gut. Aber Chariots of Fire, den ich mitgebracht habe, unter dem deutschen Titel Die Stunde des Siegers aus dem Jahr 1981, porträtiert eigentlich die sportlichen Ambitionen zweier sehr unterschiedlicher Männer. Da haben wir einmal den jüdischen Studenten Harold Abrams, der auf das Trinity College geht in Cambridge und der sich ganz offensichtlich etwas zu beweisen hat. Also er läuft wahnsinnig gerne, ist sehr ambitioniert. Als erster Student seit 700 Jahren gewinnt er ein Wettrennen auf dem Campus dieses College, wo er innerhalb des Glockenschlages quasi einmal quer, einmal im Viereck um den Campus rennt. Und ja,
um diesen einen Platz.
Campus
von Dings rennen dauert ein bisschen.
Okay, um diesen einen riesigen Platz rennt in einer gewissen Zeit. Aber schafft er als erster innerhalb von 700 Jahren. Und das ist so für alle an der Schule so ein Weckruf mit, aus dem könnte echt ein sehr, sehr begabter Läufer werden und vielleicht hat er auch bei Olympia eine Chance. Er selbst tritt persönlich an, auch um quasi, um der Welt zu beweisen, dass er mehr ist als das jüdische Klischee, was viele Leute sehen oder an das sie denken, wenn sie ihn sehen. Also selbst die Vorsitzenden dieses College irgendwie sehen ihn nur durch die Brille eines, guck mal, der Jude macht das so und so.
Also auch deswegen, weil die Eltern anscheinend auch reich sind und auch eine gewisse Summe gespendet haben an die Universität und Kontakte, dies, das, dass man ihm sozusagen das nachsagt, dass er nur über Kontakte und Geld in diese Uni gekommen ist. Und er will sich natürlich von diesem Status loslösen.
Genau, und diese Zerrissenheit, die spürt man auch in dieser Figur, gespielt von Ben Cross. Und dann geht es eben auch um Harolds Freunde, andere Läufer am College, aber vor allem geht es auch um Eric Liddell, der in Schottland als Läufer für Furore sorgt. Und eigentlich ist er ein Missionar. Also er ist der Sohn schottischer Missionare. Und seine Schwester ist auch ganz
gläubig.
Ganz gläubig und hinterher, um die Botschaft Gottes in die Welt zu tragen. Und sie sieht das als die wichtigste Mission in dem Leben der Familie an, von sich und ihrem Bruder, und ist deshalb eigentlich nur sehr eingeschränkt begeistert davon, dass er eben solche Ambitionen als Sportler entwickelt. Also er war schon sehr als Rugbyspieler erfolgreich und läuft nun und ist davon überzeugt, dass Gott ihm dieses Talent nicht ohne Grund in die Wiege gelegt hat, und er fühlt sich näher bei Gott, wenn er läuft, und wirbt deshalb auch um Verständnis dafür, muss aber eben auch Leute, auch seine Schwester, vor den Kopf stoßen, um dann bei den Olympischen Spielen in Paris 1924 teilnehmen zu können. Und diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, denn sowohl Harold Abrams als auch Eric Liddell hat es tatsächlich gegeben, und beide nehmen sich einiges vor, und es geht in diesem Film tatsächlich nicht unbedingt um ein Wettrennen zwischen den beiden, sondern um jeweils das individuelle Wettrennen, auch ein bisschen gegen sich selbst und die eigene Zerrissenheit. Und ja, diese beiden Läufer begleiten wir schließlich zu den Olympischen Spielen 1924 nach Paris. Und ich glaube, das genügt schon mal als Einführung zu Beginn.
Unbedingt. Du hast mit Wettbewerb ein gutes Stichwort gesagt, weil wir Tatsache nicht zwei Leute haben, die gegeneinander agieren. Es wird vielleicht ein bisschen so aninszeniert, aber es ist überwiegend, sind es Tatsache die Einzelleistungen. Und da muss ich sagen, trifft der deutsche Verleihtitel ziemlich ins Schwarze, weil er sagt nämlich die Stunde des Siegers und nicht die Stunde der Sieger. Und wer das Cover sieht und wer das Intro von diesem Film sieht und diese 10 Läufer hat, die gemeinsam brüderlich am Strand entlang joggen, der wird dann Tatsache, wie ich finde, oder mir ging es so, dann doch enttäuscht, dass es hier nicht um irgendwie eine Gruppe englischer Läufer geht, die irgendwie Staffel miteinander machen, sondern Tatsache um Einzelleistungen. Und mir hat in diesem Film dieses Gemeinschaftliche dann doch gefehlt, weil wir haben Leute, die an der Uni sind. Wir haben einen Missionar, der also eine Gemeinde hat. Also wir haben im Grunde Figuren, die auf Gemeinsamkeit eigentlich fußen und daraus dann ziemlich egoistisch agieren. Also wir haben den Missionar, der dann sagt, nee, ich muss jetzt laufen und ich stelle dafür alles hinten an, auch wenn er zwar sagt, er läuft mit Gott und all das. Ja, kann man sehen, wie man möchte. Abrams dagegen wirkt, wie ich finde, oder da ist der Egoismus Tatsache fundierter, weil er Tatsache sagt, ich mache das, weil ich gewinnen will. Ich mache das, weil ich der Beste sein will. Also diese Ich-Fokussiertheit fand ich, naja, also sie passt, das ist so. Aber ich fand es schade, dass der Film zum Beispiel damit anfängt, dass es also für mich als Gemeinschaftsding angeteasert wird im Intro, wie auch irgendwie auf dem Cover, also all das wirkt, wie ich finde, wie die Stunde der Sieger eigentlich, und am Ende sind es dann doch irgendwie zwei, die sich nicht im Grunde wirklich leiden können und dann mit Goldmedaille nach Hause gehen. Was schön ist, aber glaubt nicht, ihr seht jetzt sowas wie Wunder von Bern oder so, wo eine ganze Nation gewinnt.
Ich kann es nachvollziehen, weil ich muss auch sagen, diese Eröffnungssequenz, die ja wirklich zur Legende geworden ist, mit dem bekannten Song von Vangelis, wo diese in weiß gekleideten Männer den Strand entlang joggen, an einem frühen Morgen, schon kurz bevor sie dann nach Paris aufbrechen. Ich finde diese Szene wahnsinnig bewegend. Also das ist tatsächlich etwas, was mir auch jetzt beim Anschauen wieder sofort die Tränen in die Augen getrieben hat, weil das einfach so ein perfekt. Es ist irgendwie so perfekt auch in seiner Einfachheit und wie da wirklich Bild und Musik so perfekt zusammenpassen. Zeitgleich fand ich dann aber doch beide Hauptfiguren interessant genug und auch die Schauspieler Ben Cross und Ian Charlson interessant genug, dass mich das dann später nicht gestört hat. Also ich finde auch, dass da auch teilweise Freundschaften zu anderen Mitgliedern dieser Athletengruppe so angeteased werden, die dann aber nicht wirklich zum Zug kommen. Das ist wirklich schade. Also gerade, wir sprechen ja gerne über interessante Nebendarsteller und ich fand zum Beispiel Nigel Harvers als Lord Andrew Lindsay wahnsinnig charismatisch. Ja. Toll, mit so einem interessanten Gesicht auch und einem wahnsinnigen Sinn für Humor. Und er greift immer so manchmal so in Momenten ein, wo es gerade notwendig ist, um seinen Freunden so ein bisschen auf die Sprünge helfen zu können. Darf dann später auch selber mit einer Medaille nach Hause gehen. Aber von ihm hätte ich zum Beispiel definitiv gerne mehr noch gesehen. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch Platz gewesen, um diesen anderen Figuren noch mehr Raum zu geben.
Ihnen auch zu danken. Also was gerade Nigel Havers als Lord Lindsay. Was ich schade fand, ist, dass er der Tatsache versucht, seinen Freunden zu helfen und im Grunde kein Dankeschön bekommt. Und das ist, wie gesagt, in diesem aninszeniertem Gemeinsamkeitsgefühl, was einem aufkommt, wenn wir diese 10 Männer am Strand zu dieser Musik hören, dann denkt man gleich, oh, jetzt geht's hier darum, dass England Gold nach Hause holt. Und am Ende ist es das nicht. Also am Ende ist es Tatsache ein Porträt von zwei Einzelleistungen, die auch interessant sind, weil sie auf wahren Begebenheiten beruhen. Das steht außer Frage. Und Hugh Hudson, der Regisseur des Films, schafft es auch, Tatsache ziemlich subtil, diesen Film zu erzählen. Und es geht aber mir manchmal nicht zielstrebig genug, diese Inszenierung. Also manchmal frage ich mich, okay, ist das jetzt ein Sportfilm? Ist das jetzt ein Film über Glaubenskrise? Ist das jetzt ein Film über Antisemitismus auch? Also es gibt sehr, sehr viel in diesem Film, was vielleicht diese Zeit der 20er Jahre uns vor Augen führen soll. Aber so richtig verorten konnte mich dieser Film irgendwie nicht. Also ich wusste jetzt nicht, okay, wo soll ich anknüpfen und wie kann ich diesen Film wie einordnen? Was ich, glaube ich, interessant finde, darauf möchte ich auch nachher eingehen, ist, dass der Film ziemlich wichtig ist für das britische Klima in der Zeit, wo dieser Film entstanden ist, nämlich in den 80ern. Also darauf möchte ich gerne eingehen, aber du hast bestimmt noch.
Was mir wirklich gefällt an diesem Film ist unter anderem, und da finde ich irgendwie nicht das richtige deutsche Wort, aber ich mag einfach den Flow. Also ich mag so diesen, das Tempo. Ich mag super, das Erzähltempo, ja. Ich mag so diese Welt, die sich so langsam öffnet, eine Welt, die mir nicht unbedingt entspricht, weil es ist teilweise auch eine sehr elitäre Welt mit Cambridge und mit der britischen High Society, in deren Kreisen sich diese Läufer zwar einerseits bewegen, andererseits aber auch dagegen ankämpfen. Also gerade Harold hadert mit seiner Rolle und mit der Akzeptanz in dieser Gesellschaft und in diesem Establishment, das er aber trotzdem braucht, um dorthin zu kommen, wo er hin möchte. Und was ich auch sehr schön finde, ist, mir fehlt dieses Mannschaftsgefühl hier und da auch, aber zeitgleich finde ich wahnsinnig toll, wie auch so die einzelne Zerrissenheit und auch die Einsamkeit vor Athleten, vor Wettbewerben gezeigt wird oder auch in der Vorbereitung oder auch so dieses, ich glaube, bei Harold ist es am Schluss ja wirklich ein Rennen, das kaum 10 Sekunden dauert und man spürt halt wirklich so dieses Monate, jahrelange darauf hinarbeiten, auf diesen Moment und nach 10 Sekunden ist es vorbei und er weiß selbst nicht, wie er damit umgehen soll. Und auch bevor dieses Rennen passiert, nachdem er schon andere verloren hatte, diese Einsamkeit, bevor er da rausgeht, diese Einsamkeit auch von seinen Konkurrenten, wie das gezeigt wird in der Kabine und so, das fand ich sehr beeindruckend. Also tatsächlich, man hat ein ganzes Stadion voller Leute, man hat auch Leute aus seinem eigenen Team um sich herum und trotzdem ist es dann auch eine sehr einsame Leistung und irgendwie ein einsamer Moment. Und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig interessant, muss ich sagen.
Da hast du mit der Sache gerade eben nochmal die Augen geöffnet. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil du hast vollkommen recht. Ja, also dieses egozentrische Weltbild der Athleten, das aber schon reflektiert wird. Doch sehr gut. Also mir ist es gestern nicht so aufgefallen. Also dass du das jetzt so sagst, es ist durchaus schlüssig. Ich fand, dass dieser Film gerade in seinen Nebenfiguren sehr punktet. Also wir haben zum Beispiel Ian Holm als Sam Musabini, ein Trainer, der dann von Abrahams engagiert wird, um ihn, also sozusagen um seine Fähigkeiten zu verbessern, weil Abrahams gegen, wie heißt der von Ian Charleson gespielt hat, der Little, gegen den Little gerne gewinnen möchte, weil genau. Little Tatsache der schnellste, also wirklich schnellste und sogar einen Weltrekord genau. dann gebrochen genau. hat.
Ja, und dann Abrahams total am Boden zerstört, weil er zum ersten Mal seit Ewigkeiten verloren hat und ich auch nicht weiß, wie er damit umgehen soll.
Genau, und dann möchte er halt gegen Little dann natürlich beim 100-Meter-Lauf gewinnen bei den Olympischen Spielen und wird deswegen von Sam Musabini trainiert. Ian Holm, der diese Rolle wirklich ausfüllt, weil er derjenige ist, der dem Ganzen, wie ich finde, das Gemeinschaftliche gibt, was mir fehlt. Also ich fand es sehr interessant, es gibt eine Szene, da redet Abrahams mit seinem Freund und währenddessen wird er von Sam Musabini massiert. Und wir haben Tatsache, also Ian Holm massiert da jemanden. Und es ist so inszeniert, dass ich das Gefühl hatte, okay, der hat nicht gesprochen, der hat wirklich nur massiert und er war wirklich Tatsache Nebenfigur, aber trotzdem sehr, sehr wichtig, weil er physisch aufgebaut hat. Also wir haben mit Ian Holm hier Tatsache eine Nebenfigur, die so wichtig ist und das gefällt mir, weil sie auch Persönlichkeit reinbringt, weil er nämlich dann auch Abrahams ja auch eine Kette dann mitgibt, die er beim Laufen tragen soll, dass er sagt, das ist so ein bisschen, also auch Vaterschaftsgefühle für ihn entwickelt und das alles gibt, also es wird ziemlich viel, auch Lord Lindsay, es wird ziemlich viel unseren Hauptdarstellern gegeben, aber die Nebendarsteller kriegen nicht so viel zurück und das finde ich schade und das finde ich deswegen egoistisch. Ja, passt der sehr gut und das passt auch Tatsache für die Zeit. Also 1981, wo dieser Film rauskam, Die Stunde des Siegers gilt als erster Film einer britischen Bewegung mit dem Namen New British Cinema. Die hat sich Tatsache, also sagt man, dass Die Stunde des Siegers sich dadurch entwickelt hat. Und das New British Cinema hat sozusagen die Eigenschaften von, oder setzt sich damit auseinander mit der britischen Geschichte dieser Zeit. Also wir haben seit 1979 Margaret Thatcher an der Macht, ja, in England, genau, die natürlich mit dem Thatcherismus eine Mischung aus konservativ und liberal losgetreten hat, so ein bisschen das Pendant zu Ronald Reagan auch zu der Zeit in den USA. Und diese Filmindustrie in den 80ern hat sich damit sehr doll auseinandergesetzt und wurde auch durchs Fernsehen sehr gefördert, auch durch die BBC, durch den neuen Fernsehsender Channel 4. Peter Greenaway, den wir in der letzten Folge hatten zum Beispiel, auch ein Vertreter, der in dieser Zeit gewachsen ist, der das Arthouse-Kino in dieser Zeit doll geprägt hat. Und interessant ist, dass Die Stunde des Siegers zwar in den 20ern spielt, aber durchaus mit den Themen der 80er umgeht, weil es geht um dieses Egoismus, es geht um den Egoismus, es geht um Erfolg, es geht um reines Karrieredenken, es geht eben nicht um Labor, wie man da drüben sagt, also um die Arbeiterklasse. Wir sind in einer reinen elitären Welt, in einer reinen konservativen Welt mit Wertevorstellungen, die überhaupt die Tatsache, die Nebenfiguren links liegen lassen. Also es geht nur um, also dadurch, dass es um Hauptfiguren geht in diesem Film und dass die Nebenfiguren links liegen gelassen werden, ist Tatsache das, was auch im Thatcherismus so passiert ist. Der stärker ist, ist halt der Stärkere. Ja. Und da porträtiert der Film das schon sehr gut und zeigt natürlich mit jeden Mitteln, wie diese Zeit auf die Leute gewirkt hat. Und natürlich sehr, sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, dadurch, dass man mit den Figuren wenig irgendwann verliert man den Faden an diesen Figuren, man kann sich an ihnen nicht mehr so richtig festhalten. Mir ging das vor allem bei dem Missionar, weil er mir Tatsache zu konservativ gläubig war. Also ich will jetzt hier niemandem in seinem Glauben beleidigen, aber das war wirklich so fanat im Sinne von am Sonntag laufe ich nicht, am Sonntag ist Sabbat und sozusagen da steht ein ganzes Land hinter dir, das eigentlich auf dich zählt, dass du da 100 Meter läufst. Und natürlich ist das, kann man das auch so interpretieren, dass man sagt, ja, der hat jetzt, wie Khedira, der im WM-Finale gesagt hat, mir geht's nicht so gut, ich gehe nicht auf den Platz. So eine Größe muss man auch erstmal haben, aber der hat es gemacht, weil er gesagt hat, er ist nicht fit und es ist nicht mannschaftsdienlich. Und hier haben wir einen, der ganz egoistisch sagt, nee, das sind hier Prinzipien und damit das nicht macht. Und das fand ich, und da konnte ich ihn nicht nachvollziehen, weil ich dachte, das ist hier deine Königsdisziplin. Wenn du schon an dich denkst, dann denk doch bitte nicht gegen dich. Also es sind ganz komische Gedankenstrukturen von diesen Hauptdarstellern. Und es braucht Tatsache diese Nebenfiguren, die denen dann den Schubs geben, aber dafür leider nichts zurückbekommen. Und das fand ich schade. Aber das ist genau die Rechnung, die wir in diesem Thatcherismus der 80er Jahre, glaube ich, haben.
Ja, da ist definitiv was dran. Also dieses Abbild ist absolut vorhanden und natürlich auf einem persönlichen Level, glaube ich, konnte ich da Eric Liddell als Figur auch nicht mehr unbedingt folgen, aber ich habe das dann eher abstrakter gesehen. Also ich habe das dann wirklich eher so als abstraktes, okay, was braucht man, um tatsächlich der Obrigkeit, der Leute, die einen Anspruch an dich haben, auch mal entgegenzutreten. Also diese ganzen Augen ruhen auf einem, aber es fühlt sich für dich selbst falsch an. Also was machst du? Du machst es entweder trotzdem oder du sagst bis hierhin und nicht weiter und dann ist das einfach der Punkt irgendwie. Und das finde ich im Angesicht dessen, dass sie ihn ja wirklich so beim Prince of Wales auf die Couch setzen und noch versuchen, ihn zu beackern, dass er doch unbedingt seine Meinung ändern soll. Also es wird ja auch Druck auf ihn ausgeübt. Und dem auch erstmal standzuhalten, das muss man auch erstmal können. Zeitgleich finde ich den Punkt wahnsinnig interessant, was du gesagt hast, weil dieser Film diesen interessanten Gegensatz hat zwischen einerseits wirklich so reine Freude am Sport als Kampf gegen sich selbst, was ich sehr spannend finde. Also ich finde generell auch Sportarten spannend, wo man mit sich selbst im Wettbewerb steht. Und andererseits aber halt auch quasi schon die Notwendigkeit, bis zu einem gewissen Grad aus elitären Kreisen zu kommen, um überhaupt diesen Sport ausüben zu können, was trotz aller Probleme heutzutage, die gerade in Bezug auf Olympia immer aktuell sind, ist es heute leichter. Also da kann man, glaube ich, auch als Kind aus einem kleinen, nicht viel verdienten Haushalt über Sportverein, über Organisationen diesen Aufstieg tatsächlich leichter schaffen, als es damals möglich gewesen wäre. Und das ist auch nochmal ein krasser Gegensatz, der schon auffällt, wenn man diesen Film sieht. Aber ich möchte auch nochmal kurz eine Nebenfigur, die mir wahnsinnig gefallen hat, hervorheben. Und das ist Sybil Gordon, die Verlobte von Abrams, die er kennenlernt, eine Sopranosängerin. Die er zum ersten Mal auf der Bühne sieht, die singt da, glaube ich, in einem Gilbert und Sullivan-Stück. Und Alice Creek als diese Figur ist wunderbar. Und der Star Trek-Fan in mir ist da auch sehr happy, weil sowohl Ben Cross, der Harold spielt, als auch Alice Creek, die waren beide schon in Star Trek. Also Ben Cross hat Spocks Vater Sarek gespielt in dem Film von 2009. Und Alice Creek ist unvergesslich als die große Borg-Königin in Star Trek, der erste Kontakt. Also das hat mich auch sehr happy gemacht. Einfach diese Frau hat so eine wahnsinnige Stimme und so eine wahnsinnige Aussprache. Und das nochmal zu hören, das alleine war für mich ein Vergnügen. Aber um diesen interessanten Gegensatz noch weiter auszuloten, müssen wir natürlich über die legendäre, kann man schon zu Recht sagen, Filmmusik von Vangelis Papathanasiou von Vangelis sprechen, der in den Credits mit seinem ganzen Namen ausgewiesen wird. Und sehr interessanter Gegensatz, ne? Handlung in den 20ern, aber Synthesizer-Musik aus den 80ern. Hat das für dich funktioniert?
Ja, vollkommen. Weil es den Sprung schafft, den ich vorhin meinte mit New British Cinema. Also weil es genau dort anknüpft, wo wir sind. Also durch die Musik von Vangelis schafft es der Film zu sagen, Moment mal, ich bin kein Historienfilm, sondern ich bin ziemlich nah an der Zeit dran, die wir gerade erleben. Das fand ich sehr schön. Und es ist fulminant, weil wir dadurch diesen Sport emotionalisiert bekommen, auf der einen Seite, aber auch interessanterweise dieses Konsumding da auch mit drin ist. Also durch diese 80er-Jahre-Musik merkt man dann auch direkt, okay, die Musik kommt nur beim Sport. Warum? Um mich noch emotionaler zu kriegen, um diesen Sport zu feiern. Also man wird sich gewahr, dass es andere phonetische Eigenschaften braucht und eine Geräuschkulisse abseits des Stadions, um mich vom Fernseher oder im Kino in eine Haltung zu bekommen, um diesen Sport noch zu feiern, weil vielleicht, These meinerseits, dieser Sport so egoistisch ist, dass wir von ihm weggekommen sind. Also Vangelis Musik schafft es Tatsache, mich dann da noch zu emotionalisieren, aber nicht negativ, sondern Tatsache positiv, weil die Musik passt. Die Musik ist unglaublich gut. Ja, gut. Es hört sich so doof an, Musik ist gut.
Ja, es ist aber richtig gut.
Also es ist relativ sparsam
und es setzt genau
umso richtig. Einschlägiger ist es dann.
Absolut, also auch das Soundtrack-Album, wenn man sich's anguckt, ich habe tatsächlich vor kurzem meine Hände an die Vinyl von dem Soundtrack bekommen und letztendlich sind, glaube ich, auf beiden Seiten nur so 20 Minuten Musik und die B-Seite ist eigentlich so eine Art Compilation von diesen einzelnen Stücken nochmal so als Gesamtopus, Chariots of Fire. Und daran sieht man auch, wie wenig Musik das eigentlich ist, aber trotzdem hinterlässt sie so einen irrsinnigen Eindruck und auch das berühmte Titelthema kommt ja eigentlich nur beim Vor- und beim Abspann und sonst auch nicht. Und trotzdem ist es für immer unsterblich mit Sport und mit Leistung verbunden. Und ich habe dann gelesen, dass Vangelis gemeint hat, eigentlich sei das eine Hymne an seinen Vater, der selbst Sportler war, der Selbstläufer auch war. Ich weiß jetzt nicht, ob professionell oder Amateur, aber er hat es für seinen Vater geschrieben. Und das erklärt dann vielleicht auch so diese emotionale Durchschlagkraft dieses Stücks.
Unbedingt. Also gerade da der Film so sparsam mit seiner Musik umgeht, umso. Also dieser Film ist nicht stumm, sondern das Schöne ist, dass wir gerade im Schnitt sehr innovativ gearbeitet haben durch Terry Rawlings, heißt der.
Der wunderbare Terry Rawlings, der auch Alien und Alien 3 geschnitten hat.
Und der schafft es, war ja auch, glaube ich, Oscar nominiert für diesen Film, der schafft es durch diesen Schnitt auch. Also wir haben dann diese Kette, die kurz vorm Schuss in Zeitlupe vor seiner Brust rumwackelt. Wir haben die Blicke, wir haben die Schweißtropfen. Also wir haben durch diegetische Phonetik, also durch Schweiß, durch Husten, durch all das, haben wir eine Geräuschkulisse so oder so schon aufgebaut. Und dann, wenn es losgeht, dann setzt Vangelis ein und sozusagen ist der Schubser, der uns vom Bungee-Jumping-Turm runterstürzt, hinein in diese Welt des Sports. Damit wir dann wieder zurückkommen auf diesen Turm, diesen egoistischen Turm, von dem alle Figuren arbeiten. Aber das macht Sinn. Es macht Sinn, wenn wir uns die Zeit angucken, in der gemacht ist. Also ich bin großer Fan vom New British Cinema. Also ich versuche immer wieder da neue Sachen zu gucken, ähnlich so ein bisschen wie meine Liebe zum tschechischen Kino. Und da, als ich gestern den Film gesehen habe, habe ich Tatsache auch gedacht, ja, das ist interessant, was der so für Themen loslässt. Gerade Elite, gerade aber auch irgendwo Alltagsrassismus, den wir durch den Antisemitismus von Abrahams haben, er ständig ausgesetzt ist. Ja. Auch durch diesen stumpfen katholischen, kirchlichen Konservatismus, den wir bei, gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Priester Tatsache katholisch ist, ich glaube gar nicht mal, sondern die sind doch da anglizistisch irgendwas. Das bin ich jetzt nicht zu ernst nehmen, aber dieses konservativ-religiöse Denken, also wirklich rein in altertümlich, man merkt, ich bin vielleicht nicht gerade der Kirche wohlgesonnen. in sehr konservativ kirchlichen Gedankenstrukturen, die für diese Zeit der 20er sprechen, aber durchaus auch für die Atmosphäre der 80er in England.
Natürlich, ganz klar. Und eine Atmosphäre, die dann auch halt bombardiert wurde durch neue Lebensstile, die sich nach vorne kämpfen mussten und sollten dann. Und ich habe noch mal gemerkt, dass ich definitiv noch ein paar Filme mit Vangelis-Musik gucken muss, wo ich die Musik kenne, aber immer noch nicht die Filme. Also dazu gehört auch Bitter Moon von Roman Polanski.
Den habe ich gesehen, der ist super.
Oder 1492, Conquest of Paradise mit Gérard Depardieu. Auch ein sehr umstrittener Film anscheinend. Aber wie gesagt, ich kenne nur die bekannte Musik. Und was natürlich auch legendär ist, ist Blade Runner. Die Musik zu Blade Runner für Ridley Scott, die er gemacht hat. Aber Chariots of Fire, wenn ihr die Stunde des Siegers erleben wollt, findet ihr ihn im Moment inklusive bei Disney Plus in einer wirklich sehr, sehr guten Qualität. Auszuleihen ist er bei Amazon, bei iTunes, bei Magenta TV. Die DVD ist seltsamerweise in Deutschland erhältlich, die Blu-ray ist vergriffen. Man kann aber auch zur britischen Blu-ray greifen. Und die sich importieren, die ist auch nicht so teuer. Und darauf ist tatsächlich auch eine deutsche Tonspur, wenn euch das wichtig ist. Und ich kann es empfehlen. Es ist definitiv kein perfekter Film, aber es ist ein Film, der mich trotzdem immer, wenn ich ihn sehe, sehr berührt und dessen Stimmung ich wahnsinnig mag.
Kann ich genauso unterstreichen. Und ich habe auch den Griff zur Blu-ray gewagt aus England. Und die ist wirklich super. Also man hat viel Bonusmaterial. Das ist irgendwie so eine 30 Jahre Jubiläumsedition. Wirklich nicht zu teuer. Über Amazon Prime erhältlich, wer es hat. Hat vermutlich heute ja jeder. Ruhig machen. Also investiert darin. Ich finde es super, dass ich die jetzt habe. Und die Qualität des Films ist auch super. Also er ist toll abgemischt, er ist toll restauriert. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Auch auf Deutsch bestimmt gut zu genießen.
So, ich gehe jetzt etwas näher an dich ran, junger Mann, und folge dir in ein gesamtes Land, das besetzt ist.
Genau, wir gehen jetzt ins von den Römern besetzte Gallien. Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf in der Bretagne hört nicht auf, immerwährenden Widerstand zu leisten. Und so sind wir bei Asterix bei den Olympischen Spielen von 2007. Ein Film von Thomas Langmann und Frédéric Forestier. Herrlich, so viel dazu. Mit, interessanterweise, Gérard Depardieu, gerade ja, eben gesagt.
Gerade eben erwähnt, wieder zurück von den Stränden Amerikas und schon auf Wildschweinjagd.
Schon auf Wildschweinjagd. Aber natürlich erstmal die Frage, worum geht's bei Arceus bei den Olympischen Spielen? Und das ist natürlich sehr einfach erzählt, es geht um die Olympischen Spiele. Nein, wir verfolgen zuerst gar nicht Asterix, sondern Romantix, einem jungen Hüpfer aus seinem Dorf, der unsterblich verliebt ist in die griechische Prinzessin Irina, der er ja quasi Bandwurmsätze per Brieftaube schickt und sozusagen ihr heimlicher Verehrer ist, ihr Geliebter im Geiste. Also sie kennt ihn gar nicht vom Aussehen her. Und eines Tages fasst er dann den Mut zu sagen, so, jetzt mache ich mich auf die Reise aus, zu Fuß, von der Bretagne nach Athen, nach Griechenland, und schickt eine Brieftaube vor, die sie dann empfängt. Und Tatsache, Telegraphix, kommt dann Telegraphix auch an, und Irina ist unsterblich auch verliebt in ihren Briefverehrer, sage ich mal, ist jedoch durch durch Cäsar besetzte Athen, Cäsars Sohn Brutus versprochen, der hier in dieser Welt Tatsache auch der leibliche Sohn von Cäsar ist. Und Brutus, ein ziemlich schmieriger, eigentlich nur egoistischer, auf Papas Nacken lebender römischer Soldat, kommt auch zur selben Zeit in Athen an, wie auch Romantix in Athen ankommt, und es kommt zu einem gewissen, zu einem Aufeinandertreffen dieser beiden Buhler, die da beide um die schöne Prinzessin, gespielt von dem Model Vanessa Hessler, Irina buhlen. Und Irina ist natürlich von dem ekligen Brutus überhaupt nicht angetan, und als dann Romantix sagt, okay, ich bin kein Königssohn, und bevor Brutus ihn filtern lässt, sagt er dann, damit ich eine Chance um ihre Hand habe, werde ich die Olympischen Spiele gewinnen. Und wie es dann so ist, lacht erstmal der Römer, aber dann sagt Irina, nein, diese Herausforderung nehme ich an. Und sie lässt dann verkünden, den Sieger der Olympischen Spiele zu heiraten. Und natürlich schafft das Romantix nicht von alleine, denn er braucht das unbesiegbare Dorf und er braucht Asterix und Obelix, die natürlich sofort drauf und dran ist zu sagen, natürlich, wir helfen dir, deine Geliebte zurückzuerobern. Und dann stürzen sie sich in die Reise nach Olympia, in das olympische Dorf in Griechenland. Und wir haben quasi eine fulminante Welt voller olympischer Disziplin, die durch Zaubertrank, manchmal ohne Zaubertrank, gemeistert werden. Und diese comichafte Welt, in der dann auch ein Alain Delon als Julius Caesar auftritt und in dieser Welt agiert und dann natürlich Romantix am Ende seine Geliebte auch in der Hand halten darf. Und mehr kann man, also dieser Film verläuft natürlich, ihr seht schon, ziemlich einfach, also mehr kann ich dazu quasi nicht sagen, denn der Film lebt gar nicht mal so von der Handlung, wie ich finde, sondern überwiegend von Popkultur und seiner Referenz.
Er spürt schon die Begeisterung bei meinem Co-Podcaster, an den ich jetzt auch gleich die wichtigste aller Fragen richten werde. Was zur Hölle findest du so verdammt toll an diesem Film? Erklär's mir bitte.
Gerade die Popkultur. Also wir haben zum Beispiel einen Julius Caesar, der inszeniert wird in einem Spiegelsaal, in seinem Büro, sage ich jetzt mal.
In seinem Büro?
In seinem Palast, wie heißt das? In einem von seinen 1000 Zimmern in Rom.
In seinem Regierungshauptsitz.
In seinem Regierungshaus, in seinem Forum Romanum, genau. Steht dieser Mann vorm Spiegel in goldener Uniform mit JC,
der große Jay-Z.
Emblem an seinen Handgelenken und an seinen Füßen. Wir sehen zuerst ein Close-up von den Augen von Alain Delon, wie er sich im Spiegel beäugt und dann sozusagen in einem Wisch seine ganze Filmkarriere in coolen Wortwitzen abarbeitet und in diesem Film sich quasi selber ein Denkmal setzt mit den großartigen Worten Julius Caesar währt ewig und dann zweimal Peace in die Kamera zeigt. Und
dann Ave mir.
Und dann Ave mir sagt. Und gerade da, also alleine Alain Delon ist schon mal ein Stern für diesen Film. Punkt. So, Alain Delon als Julius Caesar füllt diese Rolle mit einer Magie, mit einer pointierten Ernsthaftigkeit aus, die diesen Film trägt und die so pointiert, also jede Szene, in der er mit dabei ist, ist perfekt. Alain Delon, also daran merkt man auch, was Alain Delon für eine Größe ist.
Ich gebe zu, Alain Delon war für mich das absolute Highlight an diesem Film. Wie perfekt er Cäsar spielt, nicht nur als irgendwie übertriebene Hommage an sich selbst, sondern auch wirklich, wie er, ich finde, von allen Schauspielern hier fängt er hier am perfektesten Julius Cäsar ein, so wie ich ihn mir vorstelle aus den Asterix-Comics und wie ich ihn vor Augen habe mit dieser arroganten Gelassenheit, mit der erhobenen Nase, mit dem Durchsetzungswillen und auf, mit so einer Art von Chilligkeit, die immer nur im richtigen Moment durchbrochen wird. Und damit irgendwie hängen die Leute an ihm dran. Und er sitzt so felsenfest im Sattel, nichts kann ihn da rausholen, schon gar nicht die mickrigen Intrigen seines ungeratenen Sohnes. Und Alain Delon ist fantastisch, aber ich finde nicht, dass das genug ist, dass es diesen Film trägt, den ich persönlich schon als relativ zäh und viel zu lange empfunden habe. Ich leider wirklich so sagen. Und ich habe auch wirklich, seitdem ich ihn geguckt habe, am Samstag drüber nachgedacht, woran liegt es eigentlich und so. Ist es wirklich nur so auch eine Art von Humor, die hier geboten wird, die meiner Art von Humor einfach nicht entspricht? Ist es das Timing, mit dem ich große Probleme hatte? Ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von Momenten, die ich wahnsinnig komisch finde.
Okay.
Ich finde, es vergeht nur viel zu viel Zeit dazwischen. Also ich erwarte da irgendwie eine höhere Witzdichte oder so, weil ich mich wirklich zwischen diesen einzelnen Momenten, von denen ich gleich gerne auch noch ein paar aufzählen würde, habe ich mich teilweise tierisch gelangweilt einfach.
Finde ich schade, aber das ist interessant, dass du Witzfrequenz angibst, weil ich glaube, dass gerade heutige Filme, gerade heutige Komödien oder so Stand-up finde ich deswegen heutzutage ein bisschen grauenvoll, weil es eben so eine Aneinanderreihung von ständig witzig sein wollen. Auch im Fernsehen die ganze Zeit, dieses, was gibt's da in der ARD, irgendwelche Quiz-Sendungen. Das ist kein Quiz mehr, das ist einfach nur, ständig nur will ich witzig sein. Und das finde ich doof. Und deswegen umso besser vielleicht bei Asterix bei den Olympischen Spielen, weil wir hier zum einen Witz haben durch popkulturelle Referenzen, aber auch durch Wortwitz, auch durch teilweise auch Slapstick, also auch durch körperlich betonten Witz. Nicht so oft wie eher Wortwitz und eher popkultureller Witz, aber sich dann trotzdem auch manchmal Zeit nimmt für die Handlung, die der Film erzählt. Und ich finde, der Film erzählt schon für mich die Handlung nicht zäh. Also ich habe durchaus jede Szene, in die mir dieser Film präsentiert, für die sich dieser Film auch Zeit nimmt. Ich fand, es hat unglaublich gepasst. Ich hatte da nichts zu meckern. Na klar, wir haben vielleicht eine Handlung, die ein bisschen kitschig ist. Wir haben auch vielleicht irgendwann ausgereizte Witze durch einen Bully Herbig, durch seinen anderen Soldatenkompagnon. Alles das, auch vielleicht Brutus, der manchmal über die Stränge schlägt. Aber das ist alles okay, weil ich mir da sage, der Film ist dann doch eben nur, was heißt nur, ist eben da leichte Unterhaltung und ist vielleicht da auch Kinderfilm. Gut, da könntest du, muss ich auch ehrlich sagen, da könntest du mir jetzt meine Kritik an The Rock vorhalten, weil du hast da genau das Gleiche gesagt. Du hast gesagt, mein Gott, das ist ein Actionfilm. Also es ist vielleicht gerade so ein bisschen die Grauzone. Aber, ganz wichtig, ich muss sagen, ich habe diesen Film, der kam 2007 raus. Ihr müsst euch vorstellen, da war ich 6 und habe den im Kino geguckt mit meinem Bruder und mit meinem Vater. An beide liebe Grüße. Und hab den einfach genossen. Ich war in dieser Asterix-Welt drin. Ich habe auch den Merchandise. Ich weiß noch, da gab es irgendwie in einer Cine-Minis-Packung irgendwelche Sachen, die ich dann irgendwie hatte. Es war irgendwie gerade auch eine Atmosphäre, wo ich die Asterix-Comics geliebt habe. Und dann kommt dieser Film, in dem ich dann natürlich diese ganzen Filmreferenzen, die er hat, nicht verstanden habe. Aber ich fand ihn damals lustig. Und als ich ihn heute gesehen habe, wirklich, es ist wirklich lange her, ich habe den wirklich vielleicht mal vor 4 Jahren oder so geguckt oder vor 5. Also es ist wirklich eine Zeit her, als ich diesen Film gesehen habe und war heute von diesem Witz, den dieser Film hat, eben durch die Popkultur, eben aber auch durch einen Gérard Depardieu als Obelix, der diesen Charakter ausfüllt, der darin einfach funktioniert. Also ich finde auch Gérard Depardieu spielt den super. Alain Delon, Benoît Poivre als Brutus, klar, an manchen Stellen so lala, aber auch er hat gepasst. Auch ein Jean-Pierre Cassel als Miraculix. Also wir haben auch eine Riege an klasse französischen Schauspielern, die diesen Film ausmachen und dann, und dass die dann anfangen, sich selbst durch Popkultur und durch die Referenzen aufs Korn zu nehmen, macht da einfach Spaß und hat mir diesen Film nochmal anders geöffnet. Oder auch gerade das Hochzeitsbankett am Ende, wo dann ein Zinedine Zidane auftritt, wo ein Tony Parker auftritt. Das sind alles nochmal Momente mit Jamel Debbouze als Numerobis, den wir kennen aus Asterix Mission Cleopatra, danke. Auch der schafft es da, mich daran zu erinnern, mich daran zu fußen. Und da ist es dann eben einfach nur lustiges, cooles Referenzkino. Nenn's, wie du willst.
Also wenn man erstmal die halbe Stunde überstanden hat, die erste halbe Stunde, und die Olympischen Spiele endlich losgehen, dann wird es ja noch leidlich unterhaltsam. Aber ich muss auch sagen, für mich verbringt dieser Film einfach viel zu wenig Zeit, auch bei den Figuren, die ich da am liebsten habe. Also sogar Cäsar, finde ich, hätten sie noch mehr bringen können, weil ich Alain Delon wirklich gigantisch finde hier. Mhm. Aber auch Asterix und Obelix. Also ich finde, der Film beschäftigt sich viel zu sehr mit komplett uninteressanten Nebenfiguren, wie eben Romantix, den ich nicht besonders interessant finde. Mir ist eigentlich die ganze Zeit egal, ob er diese Prinzessin dann erhält oder nicht. Oder auch Brutus als Gegenspieler. Unglaublich öde und langweilig, und ich hab halt gerne dann auch einen Gegenspieler, den ich zumindest lustig finde oder den ich irgendwie auch anfeuern kann und auch mag, obwohl ich weiß, dass er natürlich grandios scheitern wird gegen den genialen JC. Und auch diese Dynamik an sich finde ich eigentlich gut, also dass er diesen ungezogenen Sohn hat, der immer wieder versucht, ihn auf lustige Weise abzumurksen. Das Problem ist nur, die Art und Weisen, wie er versucht, ihn abzumurksen, sind weder lustig noch interessant. Und das finde ich halt schade, weil ansonsten von der Konstellation her hätte das echt was werden können. Aber jedes Mal, wenn ich Brutus da sehe, schlafen mir die Füße ein. Es tut mir sehr leid. Ich finde den absolut misslungen als Gegenspieler.
Ja, gebe ich dir auch recht. Also ich muss sagen, dass mir diese Szenen, in der Cäsar ständig versucht, an den Kragen zu gehen von Brutus, auch echt nach dem zweiten Mal wirklich zäh, und dass ich sage, uff. Also diese ganze Geschichte, also die Geschichte, dass Brutus seinen Vater umbringen will, da wollen sie so ein bisschen die Iden des März nachstellen, was da Tatsache nicht gut gelungen ist. Da hast du auch vollkommen recht. Und du hast auch darin recht, dass mir Tatsache Asterix und Obelix kommt Tatsache zu kurz. Also keine Frage. Aber dadurch, dass in den Szenen von Brutus, in denen er versucht, seinen Papa umzubringen, Tatsache, sein Papa ja noch drin ist, also Tatsache Julius Caesar, ist da was, woran ich mich festhalten kann. Benoit Pavot, nicht seine beste Leistung. Das steht außer Frage. Er hatte da vielleicht nicht gerade den dollsten Tag. Mehrere dolde Tage, in denen er diesen Film gedreht hat. Ein Schauspieler, den ich jedoch für Mann beißt Hund sehr schätze, und der diesen Film, also ich muss sagen, dadurch, dass er Brutus spielt, es gibt genügend französische Schauspieler, die ich auch kenne. Ich kann mir keinen anderen darin vorstellen, auch wenn er vielleicht gerade nicht die beste, also auch wenn er für dich oder auch für mich jetzt nicht der ist, an dem ich mich festhalte, passt er trotzdem in diese Rolle. Also er funktioniert irgendwie darin, dass er irgendwie gemein ist, dass er nervt. Er nervt einfach. Aber ich glaube, das will vielleicht der Film auch. Oder das schafft es ja vielleicht auch, ihn in gewisser Weise noch mehr zum Antagonisten zu machen. Aber du hast vollkommen recht, Antagonisten müssen auch irgendwo auch schon wieder ein bisschen sympathisch sein. Was wir aber dann der vielleicht auch durch Julius Caesar dann teilweise wieder haben. Also vielleicht funktionieren die beiden auch in einer ziemlich archetypischen Dynamik, die dann zu einem Duo kommen, was dann beide zu dem Antagonisten am Ende machen.
Ich glaube, was mir auch noch ein bisschen gefehlt hat, ist so noch ein bisschen mehr tatsächlich olympischer Wettstreit. Also wir haben ein sehr, sehr langes Wagenrennen, das zwar wahnsinnig gut gemacht ist, auch tricktechnisch, aber so wie viele Sachen in diesem Film hat es mir zu lange gedauert. Natürlich ist der Cameo-Auftritt von Michael Schumacher mit
der schon fast gar kein Cameo mehr ist.
Ja, der eigentlich schon ein richtiger Nebendarsteller ist, zusammen mit seinem Formel 1 Coach
Jean Todt,
thank you. Und ich glaube, mir hätte es halt noch mehr Spaß gemacht, wenn wir gesehen hätten, wie quasi auch die Gallier als kleines Team so nacheinander noch mehr Sportarten durchmachen, weil die Sachen, die wir sehen, auch der Speerwurf oder auch das Training und so, das ist alles sehr kreativ gemacht und sehr interessant, aber da hätte ich mir, glaube ich, tatsächlich noch eine höhere Schlagkraft gewünscht. Das hätte ich viel mehr gesehen als dann auch noch dieser Epilog mit der Hochzeitsfeier am Schluss, wo dann auch noch eine Menge interessanter Leute auftauchen, inklusive Zinedine Zidane. Aber das ist alles so das ist alles so dran getackert. Also das hat mich überhaupt nicht mehr gekriegt, leider. Und das steht halt für mich in krassem Gegensatz zu diesen einzelnen Sachen, die ich durchaus auch cool fand und die ich durchaus auch sehr lustig fand. Also, keine Ahnung, die zoologische Schildkröte zum Beispiel.
Ja, sehr gut.
Die fand ich fantastisch.
Also, aber guck mal, das ist zum Beispiel eine Szene, da war auch nur Brutus mit dabei.
Das stimmt, aber das war tatsächlich, da kam sein Größenwahn eigentlich relativ gut rüber, das muss ich zugeben, wo er halt träumt, er würde eine gesamte Armee befehligen, was er wahrscheinlich noch nie in seinem ganzen Leben getan hat, und dann bilden die nicht nur die klassische römische Kampfschildkröte, sondern tatsächlich hätte er dann gerne eine zoologische Schildkröte, also bilden sie die zoologische Schildkröte mit Kopf und mit Beinchen und allem, und das ist natürlich schon grandiose Bildsprache. Ich finde, Gérard Depardieu fängt Obelix fantastisch ein, so dieses leicht schlurfende, dieses sensible, auch die Art und Weise, wie er typisch mit Herrn Asterix streitet. Mhm. Also da habe ich mich natürlich auch sofort wieder.
Ich habe nur noch gefühlt, dass ich diese beiden großen Knollennasen aneinander.
Das ist ganz toll. Das ist klar. Ich war ein großer Fan des Olympischen Komitees.
Ja.
Also diese drei Kerle, die am Eingang sitzen und einfach so sagen, so ihr wollt Athleten sein, so, und Obelix tritt selbstbewusst nach vorne und sagt, ja, sieht man doch auch. Und das fand ich toll, und dass auch die Art und Weise, wie sie sich dann getreu eines Olympischen Komitees auch bestechen lassen von Brutus, also zuerst.
Gut, aber weil ihnen mit Vierteilen gedroht wird, wenn sie es nicht tun. Also im Grunde wollen sie zuerst einen auf seriös mit Korruption in unserer zivilisierten Welt, aber dann, na klar, heißt es dann, wie wäre es mit Vierteilen? Das muss ich auch sagen, da ist mir Brutus auch ein bisschen unkreativ mit Foltermethoden, weil er droht nur damit, mit Vierteilen. Und das ist ein bisschen schade, weil es gibt noch viel mehr. Also einmal sagt er an die Löwen verfüttern.
Zum Beispiel.
Aber sonst ist es nur Vierteilen. Also klar, vielleicht gäbe es da noch ein bisschen mehr, wo wir diesen Charakter Brutus auch irgendwie, mit dem hätte man ein bisschen mehr machen können. Gebe ich dir vollkommen recht. Also vielleicht, ja. Aber du hast schön gesagt mit diesem Olympischen Komitee, und auch ganz wichtig, wie Obelix nach vorne geht und sagt, sieht man das nicht? Also auch Obelix, der, wie ich auch immer fand, durch diesen Asterix-Comic, er ist nun mal dick, aber er funktioniert darin und er ist richtig selbstbewusst. Also das finde ich so schön. Er ist irgendwie nicht das, also er wird ja auch nicht gehänselt, sondern alle haben Respekt vor ihm. Auch mit Asterix ist er immer auf Augenhöhe, obwohl Asterix kleiner ist oder so. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Charaktere in diesem Dorf, aber alle haben ihre Schwächen, alle haben ihre Stärken, womit der Film ja auch am Anfang spielt. Die Starken, die Schwachen.
Das stimmt, das ist tatsächlich sehr schön, und ich mag auch die Zusammensetzung der Figuren, und was ich irgendwie auch cool finde, ist, wie Trubadix hier dargestellt wird von Franck Dubosc. Mhm. Und der Film sagt relativ eindeutig, okay, Trubadix ist tatsächlich bis zu einem gewissen Grad ein bekannter Popstar, ein bekannter schwuler Popstar in Gallien, und er findet einen anderen schwulen Popstar-Mitstreiter durch Zufall auf der Tribüne, und wie die beiden sich austauschen oder Songtexte austauschen oder dann merken, sie sind gegenseitig Fans voneinander. Das ist wirklich sehr cool, weil in den Comics hat Trubadix ja meistens nicht so besonders viel zu tun, außer ein paar Noten rauszuhauen und dann am Schluss wieder mal geknebelt am Baum zu hängen. Aber hier hat er wirklich einiges zu tun. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das fand ich tatsächlich neu und lustig und hat mir was gegeben, was ich so bei Asterix-Verfilmungen bisher noch nicht gesehen habe. Also zugegeben das, aber zwischen diesen ganzen Momenten, vielleicht 20 Minuten kürzer und enger beieinander. Aber ich weiß, dass du den Flow magst, so wie er ist in diesem Film.
Ja, also für mich funktioniert der. Klar, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die ganzen Szenen mit Brutus, gebe ich dir recht, ist vielleicht jetzt nicht das Beste, was wir gesehen haben. Aber das wiegt das dann schon wieder damit auf, dass wir dann eben da diese ganzen Referenzen haben. Also zum Beispiel sucht sich Brutus professionelle Hilfe bei einem Dr. Mabus, angelehnt an Dr. Mabuse. So, wir haben Julius Caesar, der vor seinem Spiegel im Grunde seine ganze Filmografie einmal runterrattert mit der Leopard, der Eiskalte Engel und Rocco und seine Brüder. Also all das flechtet er ja ein mit der Clan der Sizilianer. Also da muss ich auch sagen, funktioniert die deutsche Synchronfassung, die ich hier geguckt habe, auch wirklich gut. Und auch ein Miraculix von Jean-Pierre Cassel, das gallische Dorf am Anfang, all das, es ist so liebevoll. Also vor allem, warum der Film für mich funktioniert, ist das Szenenbild. Ich kaufe diesem Film alles ab. Ich habe mich wirklich, als ich den heute geguckt habe, auch mich gefragt, wow, wie haben die das so authentisch machen können? Also es sieht alles super aus. Wir haben eine Detailverliebtheit bis ins kleinste Detail. Das heißt, Detailverliebtheit.
Schön. Ne? Finde ich fantastisch.
Und na zum Beispiel, sie kommen im Olympischen Dorf an und wir haben vor dem Olympischen Dorf, wir haben Stände, wo Merchandise verkauft wird. Also, oder Jean Todt und Michael Schumacher beim Wagenrennen machen einen richtigen Boxenstopp, wo die Pferde einmal gestriegelt werden nochmal, wo es nochmal richtig, wo neue Reifen aufgezogen werden. Wir haben Jean Todt, der die Sandkörner zählt und zu gucken, wie viele Runden er wie fährt und Bestzeit, all das. Also diese ganze heutige Welt, in der dieser Film ja auskommt in den 2000ern, die wird in die Antike übertragen. Und das hat und das macht Spaß, weil der Film damit nicht, ich finde, er macht das nicht drüber, sondern es passt einfach. Das gefällt mir. Deswegen auch ein Zinedine Zidane, der darin passt. Ein Tony Parker, der darin passt. Also all das funktioniert. Irgendwie funktioniert's. Und ich finde es schön, gerade auch Michael Schumacher. Wir haben dann auf dieser Anzeigetafel, Rom ist Erster, Gallien Zweiter und dann steht Germania, also Germany, forever the best. Und das war, als ich das vorhin gesehen habe, auch einfach ein Denkmal an Michael Schumacher. Also es ist auch toll, diese Zeit, wie er wirklich hintereinander weg ja wirklich der beste Rennfahrer der Welt war, wie wir dem in diesem Film popkulturell ein Denkmal gesetzt haben, das aber auch jetzt, wo wir wissen, dass dieser Mann leider Gottes ja so halb im Koma liegt immer noch, dass dem damit irgendwie ein Denkmal gesetzt ist. Und das erfüllt mich da mit Freude. Und ich habe durchgehend gelächelt bei diesem Film, weil er in mir natürlich Kindheit auslöst, aber er auch Tatsache mit der Musik, mit der Ausstattung, mich auch in diese Welt einfach eintauchen lässt. Vielleicht ist es auch einfach meine Liebe an der Fantasy irgendwo, meine Liebe an Historienfilmen, dass ich mich da so reinstürzen kann. Aber das ist wunderbar.
Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich auch, dass ich in vielen dieser Welten einfach nicht drin bin. Also ich gebe zu, Formel 1 hat mich nie besonders interessiert. Viele von diesen Sportarten auch. Ich meine, ich finde Zinedine Zidane sehr sympathisch. Er hat hier auch einen sehr, sehr lustigen Auftritt. Gerade die Küsschenszene ist wirklich niedlich. Also da musste ich auch sehr schmunzeln tatsächlich. Aber ansonsten üben diese Leute halt nicht so diese Faszination auf mich aus. Also da ist es mit Alain Delon schon anders, wo er eben seine Zitatszene hat und diese Zitate runterrattert. Damit kann ich natürlich viel mehr was anfangen. Und ja, und ich glaube, das Schöne an Olympia für mich ist halt auch, dass ich eher unbekannte Athleten dadurch kennenlerne oder mir Sportarten anschaue, auch die sonst halt nicht unbedingt auf meinem Plan stehen. Also ich lasse mich da gerne überraschen und das wird halt durch Cameos von wirklich großen Stars wie Schumacher oder Zinedine Zidane halt auch nicht eingefangen oder verkörpert. Gleichzeitig könnte man das natürlich mit unbekannteren Athleten da auch nicht machen, weil dann
funktioniert es ja
überhaupt nicht. Dann funktioniert es als Cameo natürlich auch nicht, das ist auch keine Frage. Aber da habe ich mich natürlich nicht so, natürlicherweise nicht so abgeholt gefühlt. Und ich frage mich auch tatsächlich normalerweise in unseren Begegnungen, egal ob freundschaftlich oder hier im Filmschlagabtausch, habe ich die überraschende Feststellung auch gemacht, dass unser Altersunterschied eigentlich meistens nicht so die große Rolle spielt. Mhm. Tatsächlich, also diese 20 Jahre auseinander. Und ich frage mich, ob es in diesem Fall einfach anders ist. Also durch die
Art, kann durchaus sein, ja.
Durch die Art und Weise, wie sich Comedy entwickelt hat in den 2000er Jahren und wie sich Comedy-Filme entwickelt haben. Eine Zeit, wo ich mich eher immer weiter davon wegbewegt habe, weil es mir nicht mehr so entsprochen hat. Also ich feiere bis heute halt eher Comedies aus den 70ern oder aus den 80ern auch. Und da gibt es auch Filme, wo ich genauso argumentieren würde wie du jetzt. Also diese ganzen Referenzen zum Beispiel. Einer meiner Lieblingsfilme ist Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, weil es gezielt ein Genre, den Katastrophenfilm, auf die Schippe nimmt. Alle Figuren nehmen sich Bier ernst und es ist ein Feuerwerk an Referenzen und wirklichem, teilweise abgrundtiefen Blödelhumor, aber ich kann den noch 40 Mal hintereinander gucken und ich schmeiß mich immer noch weg vor Lachen.
Aber dann muss ich dich wirklich bitten, dann ist das ist genau das, was wir hier bei Asterix haben. Hier wird nicht Katastrophenfilm aufs Korn genommen, sondern hier wird Sandalenfilm eben aufs Korn genommen. Und eben die ganze französische Filmgeschichte durch Alain Delon verkörpert.
Und vielleicht steht mir das einfach nicht so nahe, wie es dir steht. Und vielleicht reagiere ich deshalb nicht so begeistert darauf oder bin weniger in der Lage, die Schwächen zu ignorieren oder so.
Aber wann hast du denn zum Beispiel Airplane damals gesehen, auch als du klein
warst? Auch als ich 9 oder 10 war zum ersten Mal. Allerdings auch ein Film, der, glaube ich, wirklich nicht für Kinder gemacht wurde. Aber da sind auch diese ganzen, da sind auch wahnsinnig viele Referenzen an die Filmgeschichte drin, an Saturday Night Fever, an Verdammt in alle Ewigkeit und natürlich die ganzen Airport-Katastrophenschinken aus den 70ern. Und das ist dann eine Welt, wo ich mich sofort zu Hause fühle.
Auch nochmal zu dem, die Filme seien so für Kinder gemacht. Na klar funktionieren die, wenn man klein ist. Aber wie gesagt, ich habe diese ganzen Referenzen erst jetzt
schnallst du die, weil du auch natürlich, weil ich natürlich auch einige Filme von Alain Delon gesehen habe, seine ernsten Rollen in den 60er, 70er, 80er Jahren und auch ein Gérard Depardieu, den man nochmal ganz anders kennengelernt konnte als ernsthaften Schauspieler. Ich kannte den als kleinen Jungen nur als Obelix und man geht dann mit einem anderen Ansatz auf die Leute zu und ich glaube, da funktioniert dann der Film dann auch für erwachsene Leute, weil dann die auch sagen können, ach Mensch, hier ist es ja auf Korn genommen und ich glaube, wenn man diesen Film, ich weiß, dass der ziemlich verrissen wurde, als der rauskam, aber wenn man diesen Film bierernst nimmt, klar, dann sage ich aber auch ehrlich, gut, dann hat man auch nicht wirklich viel von diesem Film. Da muss ich aber mit Selbstkritik an mich herangehen, habe ich bei The Rock ähnlich gemacht. Ich bin da ernsthaft rangegangen, weil ich auch mit einem vornervigen Ding, weil ich Michael Bay einfach auf den Tod nicht leiden kann. Und natürlich versaut das einen Film. Und ich glaube, dass diese Asterix-Verfilmungen nie das erreichen können, was die Comics in einem erreichen, weil es natürlich ein anderes Medium ist, ganz klar. Also man sagt ja immer bei Literaturfilmungen, ach, irgendwie funktionieren die alle nicht. Doch, es gibt manche Literaturfilmungen, die funktionieren
absolut, ganz gut. Absolut, natürlich.
Und auch hier haben wir eine Welt, die comichaft ist. Sie ist vielleicht nicht 1A die Welt Asterix aus den Comics, aber sie setzt dem schon irgendwo in gewisser Weise ein klitzekleines Denkmal und das reicht mir.
Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich nicht eine besonders gute Zeit mit diesem Film hatte, bin ich neugierig auf Asterix Mission Cleopatra. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Also ich hatte davor noch nie eine Realverfilmung gesehen, nur die ganzen Zeichentrick-Verfilmungen. Und Asterix und Cleopatra ist, glaube ich, mein liebster Comic aus der Reihe und auch mein liebster Film aus der Reihe. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal gucken, was sie draus machen. So viel Interesse hat es jetzt schon erzeugt.
Ja, ich glaube vielleicht, also Asterix Mission Cleopatra ist auch der zweite Teil. Der erste Teil ist Asterix gegen Caesar, Asterix und Obelix gegen Caesar. Und auch hier haben wir einen anderen Asterix-Schauspieler. Also man muss sich mal angucken, wie diese Reihe so gewachsen ist. Wir haben auch da einen anderen Caesar gespielt von Gottfried John, den wir aus sehr vielen Rainer Werner Fassbinder-Filmen kennen.
Und aus GoldenEye
und natürlich. Und diese... Also auch da muss man gucken, okay, was haben wir hier für Referenzen und daran, was haben wir so für Comic-Referenzen? Also vielleicht bin ich gespannt, wenn du diese zwei Filme vorher guckst, weil zum Beispiel Numerobis, Jamel Debbouze spielt hier im Epilog Numerobis, aber er ist ganz wichtig, also Jamel Debbouze tritt auch auf als Numerobis in Mission Cleopatra. Also wenn man den Auftritt kennt und dann den wieder sieht bei Olympischen Spielen, dann ist es auch irgendwie schön. Also,
ja, und Numerobis war tatsächlich auch im Zeichentrickfilm, war das eine meiner liebsten Figuren, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht und als sie dann ihn willkommen geheißen haben mit Numerobis, da war, glaube ich, wirklich mein Interesse geweckt, so, oh, okay, vielleicht sollte ich doch mal einen Blick auf den anderen Film riskieren. Was mich aber tierisch interessieren würde in diesem Fall ist tatsächlich, wie steht ihr zu diesem Film?
Unbedingt.
Denn ich hatte schon Zuschriften von euch, wo es hieß, oh ja, da kommt meine Kindheit wieder zurück. Tatsächlich auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal, mal gucken, _filmdoppel. Schreibt uns bitte, sitzt ihr auch relativ ratlos davor oder
schwelgt ihr,
wie es Fabian getan hat in diesem Fall? Sagt mir das bitte direkt, nachdem ihr diesen Film angeguckt habt. Bei Amazon, bei Disney Plus, bei Netflix und sogar bei TV Now ist er im Moment inklusive. Also den
kostenlos auch.
Kostenlos. Den Spielen sind also keine Grenzen gesetzt. Höher, schneller, weiter. Ihr seid dran. Bitteschön.
Lasst die Spiele beginnen. Wir zum Beispiel lassen die Spiele natürlich am Freitag geht's los.
Ja.
Am Freitag geht die richtige Olympiade los. Wir besinnen uns jetzt mal wieder aufs Hier und Jetzt. Am Freitag geht die Olympiade los, Tokio 2020.
Johannes Vetter for the win.
Uhu. In Klammern 2021, ne? Selbe Sache wie bei der EM. Ihr Lieben, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Lasst es uns bitte wissen. Gerade, was ihr von Asterix haltet. Ja. Guckt den, weil er ist überall. Guckt den auch mit euren Kindern, je nachdem, ob ihr, weiß ich nicht, ledig, verheiratet seid. Ist mir alles egal. Guckt diesen Film und lasst es mich wissen. Lasst es uns wissen. Schreibt gerne unter die Bilder, die wir euch
Oder sagt uns, welchen Vangelis-Soundtrack ihr am liebsten habt. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren, weil ich weiß jetzt schon nach der Beschäftigung mit Chariots of Fire, ich werde dieses olle Ding 4 Wochen lang wieder nicht aus dem Kopf kriegen.
Ja, mir dudelt es auch die ganze Zeit schon im Kopf rum. Ihr Lieben, habt vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude. Ralf, glaube ich, auch.
Unbedingt.
Bleibt bunt. Macht's gut.
Jeder Champion war früher ein Anwärter. der sich geweigert hat, aufzugeben.